Ja, auch von meiner Seite noch einmal ein gesegnetes neues Jahr euch allen, denen ich es noch nicht persönlich gesagt habe, sei es jetzt gesagt und gewünscht natürlich. Ich beginne heute mit einem kleinen Logo-Quiz. Das heißt, ich habe euch ein Logo mitgebracht und ihr sollt mal erraten, wohin das gehört. Es ist ein recht bekanntes Logo, also es wird ziemlich einfach sein, aber dennoch ratet einmal. Ja, einer laut? Ja, gerne. Stiftung Warentest, danke. Wenn man so eine Frage stellt, man hört immer so ein leises Gemurmel zwischendurch, aber keiner traut sich, es laut zu sagen. Also danke dir für die Antwort. Stiftung Warentest, genau. Stiftung Warentest ist eine deutsche Verbraucherorganisation und die mit Abstand bekannteste Stiftung in Deutschland. Seit 1964 vergleichen ihre Mitarbeiter verschiedene Dienstleistungen und Waren von verschiedensten Anbietern. Und dabei wird von Skibindungen bis Sportstadien, von Kinderwagen bis Komposthäckslern so ziemlich alles geprüft, was irgendwie existiert. Stiftung Warentest hat sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität von Produkten zu testen. Anhand von verschiedenen Aspekten werden die dann eingeteilt in Kategorien von sehr gut bis mangelhaft, ähnlich wie in der Schule. Doch heute soll es mir nicht um die Qualität von bestimmten Produkten gehen, sondern um die Qualität von etwas, was sich vielleicht nicht immer so leicht bewerten lässt. Um die Qualität von Glauben. Im Zentrum von dieser Qualitätsprüfung steht das Leben eines bestimmten Mannes, eines recht bekannten Mannes. Durch sein Leiden und sein Leben ist er auch in nichtchristlichen Kreisen ziemlich bekannt geworden, vor allem im sprichwörtlichen Sinne. Zu seiner Zeit war er einer der reichsten, mächtigsten und einflussreichsten Menschen. Doch gleichzeitig fiel er so tief wie kaum ein anderer nach ihm. Vielleicht hat jemand schon eine Idee, um wen es heute gehen könnte. Es geht um Hiob. Ihr denkt vielleicht jetzt, okay, Anfang des Jahres, erster Sonntag, er fängt mit Hiob an, das Thema Leiden, super Beginn ins neue Jahr. Keine Sorge, es geht nicht um Leiden. Von Hiob selbst ist kaum etwas bekannt. Das Problem ist, oder die Sache ist die, dass im Buch selber recht wenig über Hiob steht. Wir wissen nicht, wann er gelebt hat, wir wissen nicht, wo er gelebt hat, wir wissen nicht mal wirklich, wer er eigentlich war, außer eben, dass er reich und recht mächtig war wohl. Und dennoch lassen sich zwei, drei Dinge aus dem Kontext des Buches recht sicher schließen. Zum einen lebte er sehr wahrscheinlich im Vorderen Orient. Das heißt, im Gebiet von Israel, Jordanien, Ägypten, so die Gegend. Als zweites lässt sich schließen, dass er wahrscheinlich zur Zeit der Erzväter lebte, also da, wo auch Abraham, Isaak und Jakob lebten. Und als drittes gehen viele Autoren noch davon aus, dass er ein Edomiter war, also ein Nachkomme Esaus und unter Umständen sogar einer ihrer Könige. Doch auch wenn manches von Hiob unklar ist, bleibt doch eines definitiv sicher. Hiob war zu seiner Zeit der gottesfürchtigste Mann, der existiert hat. Und genau darum soll es mir heute auch gehen. Wahre Gottesfurcht lernen von Hiob. Von Hiob lernen, was wahre Gottesfurcht ist. Was macht sie aus? Was bedeutet es wirklich, gottesfürchtig zu sein? Weil Gottesfurcht ist nicht gleich Glaube. Ich muss zwar an Gott glauben, um ihn zu fürchten, aber ich muss ihn nicht fürchten, bloß weil ich an ihn glaube. Gottesfurcht ist vielmehr eine Art, oder zeigt vielmehr die Qualität unseres Glaubens auf. Daher auch der Gedanke mit dem Qualitätstest. Denn je nachdem, wie ausgeprägt deine Gottesfurcht ist, ist auch die Qualität deines Glaubens mit sehr gut oder mangelhaft zu bewerten. Die Frage nach der Gottesfurcht kommt nicht von mir, zumindest nicht im Buch des Hiobs. Denn der Autor des Buches selbst stellt diese Frage oder dieses Thema ganz am Anfang des Buches. Ich weiß, wie gesagt, wenn man an Hiob denkt, denkt man vor allem an das Thema Leiden. Warum lässt Gott Leid zu? Das ist auch eine Frage und auch ein Thema im Buch Hiob, definitiv. Aber es ist eine Frage, mit der sich Hiob und seine Freunde beschäftigen. Nicht mal unbedingt das Thema des Buches. Um das Buch einzuführen, beginnt der Autor mit einer recht wunderbaren Geschichte. Ich lese mal ab Hiob 1, ab Vers 6. Hiob 1, ab Vers 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Was passiert hier? Am besten lässt sich das Ganze vielleicht vergleichen mit einer Art Hofstadt, wie man ihn aus dem Mittelalter kennt. Das heißt, Gott sitzt als König auf seinem Thron, hat sein Volk, seine Herrscher um sich versammelt und hört nun, was sie zu berichten haben, gibt Befehle und Aufträge. Und einer unter seinem Volk wird als ein Satan bezeichnet. Das Wort Satan ist hebräisch und bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Ankläger. Wenn man ein bisschen in den Grundtext reinschaut an der Stelle, stellt man fest, dass mit Ankläger hier kein Eigenname gebraucht wird, sondern mehr eine Art Titel oder Stellung. Das heißt, in diesem Text ist nicht unbedingt von Satan, von Teufel die Rede. Es kann genauso gut auch ein Engel sein, der die Aufgabe eines Anklägers hat oder das Amt eines Anklägers. Ähnlich wie man es vielleicht als Staatsanwalt sehen könnte. Dieser Engel oder diese Person hat auf jeden Fall die Aufgabe, das Handeln der Menschen zu beobachten, zu prüfen und unter Umständen eben auch vor Gott zu bringen, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. In diesem Moment kommt dieser Ankläger also wieder einmal von der Erde. Er hat Menschen beobachtet und kommt zu Gott, um sie zu verklagen, um sie anzuklagen vor Gott. Doch bevor er etwas sagen kann, bevor er überhaupt jemanden anklagen kann, beginnt Gott mit ihm zu reden. Und so lesen wir ab Vers 8. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Alle vier Begriffe haben eine recht ähnliche Bedeutung. Und Gott gibt Hiob damit ein Zeugnis, von dem, glaube ich, jeder von uns träumt. Gott spricht hier wie ein Vater, der stolz auf seinen Sohn ist, auf das, wie er lebt, auf das, wie er handelt. Und der Ankläger weiß, dass keine von den Taten, die Hiob jemals getan hat, gegen dieses Zeugnis sprechen kann. Er weiß, dass er eigentlich nichts hat, was er Hiob vorwerfen kann. Und deswegen beginnt er mit einer Gegenfrage. Und so sagt er in Vers 9, der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Er sagt nichts anderes als: Gott, du bist stolz darauf und freust dich, dass Hiob dich so fürchtet, dass er mit dir lebt, dass er dir glaubt, dass er das tut, was du willst. Aber es ist eigentlich nicht verwunderlich. Du hast ihm alles gegeben, was er braucht. Du hast ihm Geld gegeben, du hast ihm Macht gegeben, du hast ihm eine geniale Familie gegeben. Du hast ihm nie irgendwas Böses getan oder was verwehrt, was er sich gewünscht hat. Also ist es doch nur klar, dass er dir nachfolgt. Es ist doch nur logisch, dass er das tut, was du von ihm verlangst. Aber wenn du einmal ihm etwas verweigerst, wenn du ihm einmal vielleicht sogar was wegnehmen würdest, dann würdest du sehen, dass es mit seiner Gottesfurcht nicht weit her ist. Dass er eben nicht umsonst glaubt. Und so kommt es zum ersten Prüfung der Gottesfurcht Hiobs. Und wir kommen zum ersten Merkmal der Qualität unseres Glaubens. Wahre Gottesfurcht glaubt nämlich umsonst an Gott. Wahre Gottesfurcht glaubt umsonst an Gott. Gott stimmt dem Ankläger zu und er sagt, okay, fang an, meinen Knecht zu prüfen. Du darfst alles anfassen, was er hat, seinen ganzen Besitz, nur sein Leben und seine Gesundheit dich schone. Und so passiert es und Hiob verliert innerhalb von wahrscheinlich weniger als einer Stunde seinen gesamten Besitz, seine riesigen Herden und seine 10 Kinder. Innerhalb von weniger als einer Stunde. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann weiß man oder kann vielleicht ansatzweise verstehen, wie Hiob sich in dem Moment gefühlt hat. Doch seine Reaktion zeigt, wie tief seine Gottesfurcht wirklich ist. Und so lesen wir in Hiob 1, Vers 20 bis 22. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Was macht Hiob hier? Es ist erstaunlich. Weil statt sich über Gott aufzuregen, um sich zu beschweren und zu sagen, Gott, du bist ungerecht, was tust du hier mit mir? Fällt er auf die Knie und fängt an, Gott anzubeten. Er zeigt, dass sein Glaube unabhängig ist von allem Besitz, den Gott ihm gibt oder nimmt. Doch damit ist noch nicht genug. Denn der Ankläger sieht das natürlich, kommt zu Gott, berichtet wieder davon. Und Gott freut sich, dass Hiob dran geblieben ist. Dass er seine Gottesfurcht unter Beweis gestellt hat. Doch der Ankläger gibt sich noch nicht zufrieden. Er sagt, wenn ein Mensch um sein Leben fürchten muss, um seine Gesundheit, glaub mir Gott, dann ist ihm nichts mehr heilig. Dann wird er dir ins Gesicht absagen. Und Gott gibt ihm nochmal die Gelegenheit, nochmal die Erlaubnis, Hiob weiter zu prüfen. Und es endet damit, dass der einst einflussreichste, mächtigste, reichste Mensch seiner Zeit nackt in der Asche sitzt, mit Ausschlag am gesamten Körper und sich mit einer Glasscherbe die Haut kratzt, um irgendwie mit dem Schmerz und dem Jucken klarzukommen. Und das wäre das noch nicht genug, kommt schließlich seine Frau zu ihm und sagt ihm, Hiob, sieh, wo du gelandet bist. Sieh, wo Gott dich hingebracht hat, der Gott, an den du glaubst, dem du folgst. Sieh es ein. Gib's auf. Sag ihm ab, beende diese Beziehung zu dem Gott, der dir nichts Gutes tut, und dann geh hin und stirb. Doch Hiobs einzige Antwort ist, dass wenn wir von Gott etwas nehmen wollen, dass wir nicht nur das nehmen können, was gut ist, was uns gefällt, sondern wenn, dann alles nehmen müssen von ihm. Nicht nur das Gute, sondern auch das Böse. Hiob hat seine Prüfung damit vorerst bestanden. Er konnte nicht mehr tiefer fallen, als er an dieser Stelle war. Und er zeigt, dass sein Glaube und seine Gottesfurcht nicht aus Besitz und Gesundheit heraus entstanden sind, sondern viel tiefer in ihm verankert sind. Hiob hat die Qualität seines Glaubens unter Beweis gestellt und sein Glaube wurde mit sehr gut bewertet. Doch wie wäre es bei dir? Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du an Gott festhalten würdest, wenn du so einen Schicksalsschlag erlebst? Was würdest du tun, wenn das Schicksal in deinem Leben zuschlägt? Wenn du deinen Job verlierst, dein Geld, deine Familie? Ich glaube, wir tun gut daran, immer wieder mal darüber nachzudenken, was sowas mit unserem Glauben tun würde. Wie wir uns verhalten werden wir erst wissen, wenn die Situation da ist. Doch ich glaube, wir können jetzt schon in unserem Alltag ein paar kleine Anzeichen immer wieder erkennen, wohin die Tendenz gehen würde. Denn ich glaube, schon in unserem Alltag bringt uns manches unerhörte Gebet, manche Krankheit zu einem ungünstigen Zeitpunkt schnell aus der Bahn. Und je nachdem, wie fest unsere Beziehung in dem Moment zu Gott bleibt, wo wir in dem Moment stehen, wie wir reagieren, kann schon ein Anzeichen dafür sein, wie wir reagieren würden, wenn noch größere Dinge auf uns zukommen. Wahre Gottesfurcht glaubt umsonst an Gott. Sie sieht nicht auf das, was er gibt, sondern darauf, dass Gott Gott ist. Sie fürchtet ihn nicht für sein Handeln, sondern für sein Wesen. Und um darüber zu reden, um über das Wesen Gottes zu reden, würde ein ganzes Jahr an Predigten nicht ausreichen. Da reichen selbst 3 Jahre Bibelstudium nicht aus, um zu verstehen, wie groß und mächtig Gott ist. Wenn wir in Hiobs Geschichte weiterlesen, kommen wir zu einem weiteren Punkt, der wahre Gottesfurcht ausmacht. Wir sehen, dass Hiob sehr offen und ehrlich über seine Gefühle und Gedanken mit Gott spricht. Dabei redet er allerdings eben nicht nur zu Menschen, sondern wie gesagt auch zu Gott. Und die Frage, die sich stellt, ist, dürfen wir genauso klagen wie Hiob? Dürfen wir genauso reden mit Gott wie Hiob? Ich meine, in manchen Situationen ist es uns klar. Wenn wir uns freuen, wenn wir dankbar sind, wenn wir Gott einfach nur loben können, dann fragt keiner danach, ob wir das so offen Gott sagen dürfen oder nicht. Natürlich dürfen wir das. Aber was ist, wenn wir traurig sind? Was ist, wenn wir enttäuscht sind von Gott? Was ist, wenn Gott uns mit seinem Handeln eigentlich bis hier steht? Dürfen wir das dann Gott genauso sagen? Genauso offen und ehrlich? Dürfen wir, anders gesagt, so klagen wie Hiob? Vielleicht fragt ihr euch, was so besonders ist an der Art und Weise, wie Hiob klagt. Und ich glaube, es ist einfach die Extreme. Hiob 3 ist ein Kapitel, wo Hiob nach und nach die ganze Zeit einfach nur sein Herz vor Gott ausschüttet. Und ich habe euch mal ein paar Verse mitgebracht, oder lese mal auszugsweise aus dem Kapitel. Einfach damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was es bedeutet, zu klagen wie Hiob. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Und Hiob begann und sprach, o wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Wäre doch dieser Tag Finsternis geblieben, hätte doch Gott in der Höhe sich nicht um ihn gekümmert und wäre doch niemals das Tageslicht über ihm aufgeleuchtet. Doch sie verschlossen mir nicht die Pforte des Mutterleibs und verbarg nicht den Jammer vor meinen Augen. Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt? Kam nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Denn jetzt läge ich da und wäre still, ich wäre entschlafen und hätte nun Ruhe. Warum lässt er den Mühseligen das Licht sehen und gibt Leben den Verbitterten, die auf den Tod harren und er kommt nicht, die nach ihm graben mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich jubelnd freuen würden, die frohlockten, wenn sie ein Grab fänden, dem Mann, dem sein Weg verborgen ist, den Gott ringsum eingeschlossen hat. Hiob ist ganz und gar am Leben verzweifelt. Und seine Klage lässt sich eigentlich mit 3 Punkten zusammenfassen. Als erstes sagt er, das Beste, was eigentlich gewesen wäre, wäre, wenn ich gar nicht erst geboren wäre. Wenn der Tag meiner Geburt nie existiert hätte. Aber weil er nun existiert, dann wäre es doch besser gewesen, wenn ich wenigstens direkt nach der Geburt gestorben wäre. Oder am besten noch vor der Geburt. Doch weil auch das nicht passiert ist, weil mir dieses Leiden hier nicht erspart geblieben ist, wäre es doch am besten, wenn ich wenigstens jetzt sterben könnte. Hiob ist von tiefster Trauer überrannt. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes lebensmüde. Doch er behält es nicht im Verborgenen, sondern er spricht es offen und ehrlich vor Gott aus. Hiobs Klage wird im Laufe des Buches immer mehr, immer stärker und immer extremer. Sie wird von Trauer, geht immer mehr hin zu Frustration, zu Zorn. Und ich glaube, manche Menschen glauben, dass Klagen ein Zeichen von fehlender Gottesfurcht, fehlendem Glauben und Vertrauen ist. Doch Gott anzuklagen, kommt in ihren Augen offener Feindschaft gegenüber Gott gleich und hat nichts mit Gottesfurcht zu tun. Doch ich glaube, dass gerade die Klage ein grundlegender Bestandteil unserer Beziehung zu Gott ist. Die Klage als ein Teil von einer offenen und ehrlichen Kommunikation mit Gott. Und dass das auch für die Qualität unseres Glaubens spricht. Denn wahre Gottesfurcht ist ehrlich vor Gott. Wahre Gottesfurcht ist ehrlich vor Gott. Diese Tatsache beweisen neben hier noch verschiedene andere Personen des Alten Testaments. Zum Beispiel David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, da würde jetzt niemand widersprechen. Und wenn doch, schaut in eure Bibeln, da steht es drin. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dennoch lesen wir zum Beispiel im Psalm 22 von ihm in Vers 2 und 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. David klingt in den Versen nicht so lebensmüde wie Hiob. Aber trotzdem macht er kein Geheimnis daraus, dass er sich von Gott verlassen fühlt. Und er sagt nicht nur, Gott, ich habe gerade das Gefühl, du bist irgendwie nicht da und so, wäre schön, wenn du mit mir redest, sondern er sagt, Gott, du hast mich verlassen. Das ist für mich Fakt. Beide, sowohl Hiob als auch David, gelten allgemein als gottesfürchtige Männer. Und dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, gehörte für sie die offene Klage vor Gott, das offene Reden vor Gott, fest zu ihrer Gottesfurcht, zu ihrer Beziehung zu Gott dazu. Wie gesagt, ich glaube auch ehrliche Klage gehört zu einer guten Qualität, zu einer guten Glaubensqualität dazu. Ich glaube, es tut unsere Beziehung gut, wenn wir in jeder Situation ehrlich vor Gott sind. Allerdings ist es wichtig, dabei immer wieder in zwei Rahmen zu bleiben oder in einem Rahmen zu bleiben aus zwei Punkten. Der erste Punkt ist, trenn dich nicht von Gott. Ja, eine offene Kommunikation mit Gott ist wichtig. Es gehört zu einer guten Beziehung dazu. Aber es bringt dir nichts, wenn du am Ende da rauskommst, dass du sagst, okay, Gott, du hast mich verlassen, jetzt verlasse ich dich. Eine offene Kommunikation, eine offene Rede mit Gott bestärkt unsere Beziehung zu ihm. Doch die Beziehung wird nicht mehr bestärkt, wenn sie beendet wird. Nicht umsonst sind für viele solche Situationen, gerade solche Herausforderungen, die Punkte, wo sie beschlossen haben, nicht mehr mit Gott weiterzuleben. Und es ist verständlich. Denn Fragen wie, wo war Gott, stehen offen im Raum. Und wenn so eine Frage offen im Raum steht und keine Antwort bekommt, über längere Zeit, dann wird sie bald zu der Aussage, Gott, du hast mich verlassen und jetzt verlasse ich dich. Du warst nicht da. Du bist bis heute nicht da. Und jetzt will ich von dir nichts mehr hören. Doch dort, wo wir nichts mehr haben, an dem wir uns festhalten können, will gerade Gott uns eigentlich festhalten. Und wenn wir in der Situation die Beziehung zu ihm beenden, dann ist es nichts anderes, als wie wenn wir aus der Hand, die uns auffangen will, herausspringen. Und wenn sie uns dann wieder auffängt, springen wir wieder hinaus. Und wieder und wieder und wieder. Und ich weiß es nicht, wie Gott sich verhält in so einer Situation. Das kann ich nicht sagen, weil Gott ist einfach zu groß für unser Denken. Aber ich glaube, irgendwann lässt er uns ein Stück länger fallen. Bis wir am Ende einsehen, dass wir ohne ihn eben nicht mehr weiterkommen. Eben, dass wir seine Hilfe brauchen. Und dann ist seine Hand, die uns auffängt, schneller wieder da, als wir denken können. Trenn dich nicht von Gott und nimm dein Leben nicht selbst in die Hand. Und der zweite Punkt ist, vergiss dein Gottesbild nicht. In den Situationen, wo wir Gottes Handeln nicht verstehen, sind wir schnell dabei, Gott zu hinterfragen, sein Wesen zu hinterfragen. Wir sagen Sätze wie, wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann er sowas tun? Und wenn Gottes Handeln nicht mehr mit unserem Willen übereinstimmt, dann wird er ganz schnell zu dem bösen und ungerechten Gott. Doch das ist es nicht, wie wir Gott kennengelernt haben in der Zeit zuvor. Tief in unserem Inneren wissen wir, Gott ist Liebe, Gott ist Gerechtigkeit, Gott ist Licht, Gott ist Heil. Und gerade in solchen Situationen, wo wir in Krisen geraten, ist es unglaublich wichtig, dieses Gottesbild, was wir haben, was wir vor der Situation hatten, fest in unserem Herzen zu behalten. Denn das hilft uns, dran zu bleiben. Das hilft uns, die Beziehung zu Gott weiterzuleben, nicht aufzugeben. Hiob hat uns das gezeigt. Trotz seinem Leiden und seinem Schmerz zeigt er auf Gottes Souveränität. Darauf, dass Gott einen Plan hat. Darauf, dass Gott größer ist als das, was wir sehen. Also, wir dürfen offen und ehrlich vor Gott reden. Wir dürfen ihm alles sagen, auch unsere Klage. Solange wir uns nicht von ihm entfernen und anfangen, unser Gottesbild zu verändern, in eine negative Richtung. Und jetzt die Herausforderung an euch. Nächste Woche, die Woche, die jetzt vor euch liegt, ihr könnt es auch gerne als, fürs neue Jahr als guten Vorsatz nehmen. Schreibt mal alles, was ihr denkt, sei es positiv oder negativ, alles, was euch beschäftigt, sagt das alles Gott. Und zwar in dem Moment, wenn es euch beschäftigt. Egal, wo ihr seid. Das kann ein kurzes Stoßgebet sein, das kann eine halbe Stunde sein. Schreibt euch einen Notizzettel, den ihr euch an den Badspiegel klebt, in die Küche, an euren PC, an den Arbeitsplatz, ins Auto, überall, wo ihr unterwegs seid. Dass ihr immer wieder daran erinnert werdet, das, was ihr denkt, das, was euch gerade beschäftigt, Gott zu sagen. Und dann schaut mal, wie das eure Beziehung zu Gott verändern wird. Ich glaube, wenn wir sowas in unserem Alltag trainieren, wo es uns ja relativ leicht fallen sollte, dann werden wir auf Situationen vorbereitet sein, wenn es uns nicht mehr so leicht fällt, mit Gott zu reden. Wenn wir vor Gott verstummen. Wenn wir eigentlich keine Lust mehr haben, mit Gott zu reden. Und dann werden wir auch in solchen Situationen offen mit ihm reden. Ihm sagen, wenn es uns schlecht geht. Ihm sagen, wenn uns was nicht passt. Probiert's mal aus. Und ich bin gespannt, wie es eure Beziehung zu Gott verändern wird. Denn glaubt mir, das wird sie. Wahre Gottesfurcht glaubt umsonst an Gott. Sie hält nicht an ihm fest, weil er Gutes tut, sondern weil er Gott ist. Und wahre Gottesfurcht ist ehrlich vor Gott. Sie spricht frei zu ihm, auch wenn sie ihn nicht versteht, und hält dabei ihn fest und lässt ihm sein Recht und behält das Gottesbild, das sie von ihm hatte. Zum Ende seiner Reden beginnt Hiob immer mehr Gott herauszufordern. Ich habe schon am Anfang gesagt, er wird immer frustrierter, er wird immer zorniger auf Gott. Und es geht so weit, dass er am Ende sagt, Gott, komm jetzt und zeig dich. Nimm endlich Stellung. Sag entweder, dass ich schuldig bin, in Klammern, wobei ich weiß, dass ich nicht schuldig bin, oder komm und sag, dass du einen Fehler gemacht hast. Gib es zu, dass es ungerecht war, was du getan hast. Und die Stellungnahme, die Gott daraufhin tut, führt uns zum dritten Punkt, einer guten Qualität von Glauben. Denn wahre Gottesfurcht findet Ruhe in Gott. Wahre Gottesfurcht findet Ruhe in Gott. Gott beginnt tatsächlich zu sprechen. Und schon allein die Art, wie er auftritt, beweist, dass er es nicht nötig gehabt hätte, auf die Erde zu kommen und mit Hiob zu reden. Gott kommt nicht in einem leisen Säuseln, wie wir es vielleicht aus der Geschichte von Elia kennen. Er kommt nicht als ebenbildlicher Mensch zu Hiob und fängt an, mit ihm eine Sitzung zu halten und einen Rat über seinen Handeln. Sondern Gott kommt in einem gewaltigen Gewittersturm. Ich weiß nicht, ob ihr es mal erlebt habt, wie so im Frühjahr ein Gewitter sich aufbaut und euch entgegenkommt. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht, habe gesehen, dass das Gewitter aufbaut und dachte, hey, jetzt gehst du mal bei uns auf dem Hausberg, sage ich jetzt mal, und schaust dir das mal an. Und ich habe gesehen, wie von Osten her die Wolken sich aufgebaut haben, wie eine riesige dunkle Wand. Im Westen ist die Sonne untergegangen und hat ein feuerrotes Licht auf diese Wolkenwand geworfen. Und gleichzeitig war vor dieser Gewitterwand noch eine einzelne Wolke, war ein bisschen geformt wie so ein Pferdewagen, sag ich mal, der quasi diese Gewitterwand über die Welt gezogen hat. Und das war nur der Anfang von dem Sturm. Ich bin ein bisschen zu spät wieder zurückgelaufen und bin dann in einen riesigen Regenguss gekommen. Das Wasser kam wirklich waagerecht geregnet. Es war ein übelster Sturm um mich herum, sodass auch der Regenschirm, den ich mit hatte, nichts mehr gebracht hat. Und wenn du in so einem Moment draußen stehst, dann kannst du nicht mehr anders, als auf die Knie zu fallen und Gott zu anbeten für seine Größe. Und so ähnlich könnt ihr euch die Situation vorstellen, wo Gott jetzt zu Hiob spricht. Ein riesiger Gewittersturm. Der Himmel ist schwarz vor Wolken. Der Sturm tobt um ihn herum, das Regen peitscht. Und dann kommt eine Stimme wie ein gewaltiger Donner und fängt an, mit Hiob zu reden. Und Hiob ist auf einmal so klein mit Hut. Gott beginnt mit Hiob zu reden. Doch das Interessante ist, Gott gibt ihm keine Antwort auf seine Frage. Gott sagt ihm nicht hier, ich habe mit dem Ankläger gewettet und habe gesagt, du wirst deinen Glauben behalten, auch wenn du geprüft wirst. Gott sagt ihm auch nicht, Hiob, du hast da und da was falsch gemacht, du hast dich geirrt. Sondern Gott führt ihm einfach nur seine Größe und sein Handeln vor. Sein Handeln von den größten Sternen im Universum bis hin zu den kleinsten Tieren auf unserer Erde. Er zeigt ihm, wie groß Gottes Weisheit im Universum am Wirken ist und wie viel Gott jeden Tag in seinem Handeln bedenkt. Und er macht deutlich, dass wir vieles, was Gott tut, niemals verstehen können. Parallel dazu schreibt der Prophet Jesaja an anderer Stelle, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Oder auch der Prediger Salomo, das sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das geschieht unter der Erde, unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise meint, ich weiß es, ich habe es verstanden, so kann er es doch nicht ergründen. Und wenn man ein bisschen in die Wissenschaft schaut, weiß man, dass auf jede Antwort, die auf eine Frage gegeben wird, mindestens 10 weitere Fragen kommen. Gott ist zu groß, das Universum ist zu komplex und der Mensch ist zu begrenzt, als dass er Gott sagen könnte, was er tun muss. Als dass er einen Einblick hätte, was gerecht wäre, was gut wäre. Doch mit diesem Reden ermutigt Gott Hiob auch. Denn er zeigt ihm, dass alles, was hier auf der Erde geschieht, auch sein Leiden, in einem Kontext passiert, in einem Universum, das durch Gottes Weisheit und Souveränität geleitet wird und jeden Tag von Gottes barmherziger Fürsorge gepflegt wird. Er zeigt, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen, auch wenn wir seine Wege nicht immer verstehen. Und genau dieses Vertrauen auf die Größe, auf die Weisheit, auf die Souveränität Gottes, auf seine Fürsorge, genau dieses Vertrauen gibt schließlich die Ruhe, die Hiob nun bekommt. Die Ruhe, die wahre Gottesfurcht ausmacht. Man kann sagen, sie ist das Ergebnis von wahrer Gottesfurcht, von einer guten Glaubensqualität. Eine Ruhe in den Stürmen zur Zeit. Hiobs Wahrnehmung für seine Situation hat sich grundsätzlich geändert. Hiob findet Ruhe in Gott. Doch dies war ihm nur möglich, weil er zum einen umsonst an Gott glaubte, die Beziehung zu ihm nicht aufgab und zum anderen auch offen und ehrlich mit ihm redete, eine gesunde Beziehung zu Gott pflegte. Nur dadurch konnte Gott ihm jetzt hier so begegnen und seine Perspektive, seinen Blick auf die Situation, in der er war, verändern. Wenn wir verstehen, wie unglaublich groß Gott ist und wie viel er mit jeder seiner Handlungen im Hintergrund bedenkt, dann können auch wir in Situationen Ruhe finden, die wir nicht verstehen. Und es wird uns zumindest etwas leichter fallen, mit Situationen umzugehen, die uns im Leben treffen. Hiob findet durch seine Gottesfurcht Ruhe in Gott. Die Prüfung Hiobs ist damit zu Ende. Er hat durch seinen Glauben, durch seine Gottesfurcht bewiesen, dass die Qualität seines Glaubens mit sehr gut bewertet werden kann. Wahre Gottesfurcht glaubt umsonst an Gott. Sie glaubt an Gott nicht wegen dem, was er ihr gibt, sondern wegen seinem Wesen. Und wahre Gottesfurcht ist ehrlich vor Gott. Sie spricht frei zu ihm, egal ob es ihr gut geht oder nicht. Und wahre Gottesfurcht findet Ruhe in Gott. Sie vertraut ihm, egal was kommt, und lässt sich in seine Arme fallen und kommt zur Ruhe. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum Hiob nie eine Antwort bekommen hat. Warum Hiob nie eine Antwort auf seine Frage bekam. Auf die Frage, warum ihm das alles passiert ist. Und ich muss sagen, ich weiß es nicht. Aber ich bin froh darüber. Weil ich glaube, die meisten Situationen, in die wir kommen werden in unserem Leben oder schon gekommen sind, die meisten Situationen blieben ohne Antwort. Und auf viele Fragen, die wir uns in schweren Zeiten stellen, werden wir nie eine Antwort kriegen. Und wir müssen genau in dieser Spannung weiterleben, in der auch Hiob hier lebte. Ich weiß, man kennt die Szene am Ende, wenn Hiob seine riesigen Herden wiederbekommt, wenn er seine Kinder wiederbekommt, wenn er sein Leben wieder neu aufbaut, als wäre nichts gewesen. Doch was man in dem Moment, glaube ich, selten bedenkt, ist, dass Hiob jeden Tag an den 10 Gräbern seiner ersten Kinder vorbeiging. Hiob hat nicht vergessen, was passiert ist. Hiob wusste das. Und er musste mit dem leben, was er an Erinnerungen daran hatte. Doch er hat es geschafft, in seinem Vertrauen auf Gott, durch seine Gottesfurcht Ruhe zu finden in Gott. Und das macht mir Mut. Das macht mir Mut, dass auch wir das schaffen können. In Gott Ruhe zu finden, trotz allem, was passiert. Denn das Entscheidende ist am Ende, wie gottesfürchtig wir geblieben sind. Ob wir gezeigt haben, dass wir umsonst an Gott glauben, dass die Beziehung zu ihm uns mehr wert ist als alles, was wir irgendwie hier haben können. Indem wir offen mit ihm reden, eine offene Beziehung mit ihm führen, offen und ehrlich mit ihm umgehen. Denn nur dann werden wir weiterleben können in der Ruhe, die nur Gott uns geben kann. Und natürlich mit einer Glaubensqualität, die als sehr gut bewertet wird.
Wir singen jetzt noch ein Lied, hören ein Lied, singen ein Lied.